die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Ciao Nelly und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von der Weinbrater.
Ja, und mal wieder zu einer Folge, wo es in die Lieblingsregion vom Nagi geht, weil er ja selber immer sagt, er kommt von dort, obwohl er dort gar nicht aufgewachsen ist, nämlich das Tessin.
Wir haben eine Flasche aus dieser Region auf dem Tisch und der werden wir uns heute annähern, auch wenn es nicht gerade ganz meine Heimaterde ist.
Was heisst nicht ganz deine Heimaterde?
Die Flasche hier, die kommt aus dem Malcantone. Der Malcantone ist ja sehr ein beliebtes Ferienziel bei den Deutschschweizern, die im Tessin Ferien machen. Und die Flasche hier kommt natürlich genau aus dem Ort, nämlich Astano, bekannt jahrhundertelang auch als Luftkurort, wo man angegangen ist. Hat auch ein Mannenkloster, wo aber nicht mehr in Betrieb ist dort, aber dem Kloster werden wir uns ja noch annähern.
Vielleicht gehen wir noch ein bisschen schnell auf die Region ein. Das Malcantone als Weinregion ist ja jetzt doch auch eine Gegend, wo man so ein bisschen die bekannteren Namen aus dem Tessin antrifft, oder?
Ja, absolut. Also, wir haben eine Familie Huber, die sich dort niedergelassen hat, eine Familie Zündel. Zwei Namen, die wirklich prägend gewesen sind, auch für den Tessiner Weinbau.
Also immer noch sind, würde ich jetzt sagen.
Sich jetzt so weit eigentlich integriert haben und die anderen haben mitgezogen, aber sie gehören zu dieser Speerspitze, die wirklich die Entwicklung angestoßen hat.
Ja, da muss man ja sagen, es hat ja im Tessin Zeiten gegeben, wo niemand mehr daran geglaubt hat, dass das mit dem Wein etwas wird. Und dann ist eben eine ganze Batterie an Deutschschweizer Winzer hat sich im Tessin eingefunden und hat ein Merlot zu neuer Glorie verholfen.
Ja, indem wirklich die Anbautechniken und die Kellertechniken aus Bordeaux halt auch, sagen Sie, im weitesten Sinn importiert und übertragen worden sind und man dort den Weg gefunden hat, wie man das regional so kann adaptieren kann, um eigentlich das Beste aus der Lage und aus dem Merlot im Tessin rauszuholen.
Um den Merlot geht es auch heute. Und ich glaube, wir können sagen, wir haben da ganz eine interessante Flasche auf dem Tisch. Und warum die interessant ist, das werden wir euch dann gerade noch erklären. Vielleicht aber zuerst mal, wie sind wir zu dieser Flasche gekommen?
Ja, geschickt hat die uns natürlich ein lieber Freund, der Dominik, weil er einfach gefunden hat, ich habe mit ihm halt wieder mal ein bisschen über Naturwein und naturnach ausgebauten Wein diskutiert. Und er hat gefunden, hey, da gibt es einen Produzenten im Tessin, den ich kenne und meine Frau trinkt eigentlich fast keinen Rotwein mehr und wenn, dann nur von denen, weil sie kommt kein Kopfweh über. Und dann habe ich dann so gefunden, ja, liegt es daran, dass es kein Schwefel drin hat und bingo, es sind Weine, die, ich sage jetzt eigentlich, möglichst schwefelarm bereitet werden und das Schwefel ist halt oft auch so ein Treiber, dass man, wenn man ein Glas zu viel hat, am nächsten Tag vielleicht den Kopf auch noch ein bisschen spüren kann.
Vielleicht noch schnell zu der Rolle vom Schwefel im Wein. Was macht er dort überhaupt? Oder? Das ist ja oft verrufen, aber eigentlich absolute Notwendigkeit für viele Weinbetriebe, weil der Schwefel führt eigentlich dazu, dass man den Wein so trinken kann, wenn er dem Schluss ist. Nämlich der Schwefel stabilisiert den Wein und führt dazu, dass er nicht in sich zusammengeht. Und was der Schwefel auch verhindert, ist, dass der Wein in der Flasche noch nachgärt. Das willst du ja nicht, oder? Dass der noch munter weitermacht, sondern du willst das Produkt so in die Flaschen abfüllen, dass es nachher der Konsument auch kann konsumieren. Das heisst also, die ganze Schwefelerei, die ist auch nötig, damit der Konsument am Schluss einen Wein kann trinken. Und auf der anderen Seite, Schwefel ist natürlich auch bei gewissen wieder verrufen, weil es halt nicht ein reines Naturprodukt ist. Und dann hast du natürlich Winzer, die sagen, wir tun jetzt den Wein natürlich produzieren und verzichten weitgehend oder auch ganz auf Schwefelzugabe. Und das kann man machen, aber nachher ist man einfach darauf angewiesen, dass man die Stabilität anders herkriegt.
Und da gibt es natürlich mehrere Wege. Ein Weg kennen wir zum Beispiel aus dem Beaujolais. Dort wird ja die sogenannte Maceration Carbonique angewendet, wo man wirklich ganz, ganz viel CO2 versucht zu binden. Und so das CO2 dann nachher eigentlich auch zu einer Schutzhülle für den Wein wird, was dann nachher erlaubt, dass man den Schwefeleinsatz kann reduzieren. Es gibt Winzer, die haben das perfektioniert, die haben das wirklich drauf, dann funktioniert das und dann gibt es Winzer, wo das manchmal nicht ganz so gut funktioniert und dann wird es schwierig. Es gibt auch noch ein paar andere, sage jetzt mal, Versuche. Ich sage dann immer, wenn es keinen Schwefel hat, trink es doch so schnell wie möglich und dann tust du vielleicht auch so noch Probleme vermeiden.
Genau, aber sobald es halt in einen Laden rein muss oder so, sobald es in eine Transportkette rein muss, muss halt der Wein stabilisiert werden. Und ja, ich glaube, wir haben ein Beispiel heute auf dem Tisch. Was passiert eigentlich, wenn es mal nicht so gut läuft mit dem Wein stabilisieren? Und warum eigentlich kann es nicht so gut laufen? Bevor wir auf das eingehen, finde ich, müssen wir jetzt mal schnell den Weinbetrieb anschauen, weil der Weinbetrieb, der hat eine super interessante Geschichte. Der nennt sich Cantina Blass, ist eben in dem Malcantone die Hai. Und die Entstehungsgeschichte von dem Weingut ist relativ jung, geht so ein bisschen zurück ins Jahr 2019. Das ist so ein die offizielle Eröffnung. Und dort hat es ein Weingut gegeben, auf genau dem Ort, mit dem Namen Weingut Weingartner. Und das Weingut Weingartner ist dann übernommen worden vom Alex und der Gabriela Blass. Der Alex ist Geologe, hat also einen näheren Bezug zu Terroir, Erde, Böden. Seine Partnerin ist Sekundarlehrerin, aber auch Illustratorin und Grafikerin. Das werden wir dann nachher noch schnell hören bei der Etikettenkritik, welche Auswirkungen das kann haben. Und ja, sie haben die Gelegenheit bekommen, das Weingut zu übernehmen. Ist nachher mit 3 Kindern von der Deutschschweiz abgezogen, ist der Sinn und haben langsam angefangen, das wie gut aufzubauen. Sie haben auch noch letzte Jahrgänge von ihren Vorgängern übernommen und gefinisht und haben dann die Weinlinie Passaggio genannt, also Übergang, und haben dann auch noch ein bisschen Zuwachs bekommen, ihres Team, nämlich den Marc Holzwart und Isabel Holzwart. Er Önologe, sie Winzerin, sind dann zu dem Team dazugestossen und haben viel Erfahrung mit in den Weinbetrieb gebracht. Also, wir haben da eine junge Vierer-Crew am Werk, die durchaus ambitioniert ist. Sie verstehen sich so ein bisschen als Boutique-Weinbetrieb, also klein und fein. Wir haben Alex auch schnell angerufen, weil wir auch ein bisschen wollen wissen, wie richtet sie ihr Weingut aus, weil wir haben so ein bisschen einfach in der Recherche so noch ein bisschen Fragen gehabt, beispielsweise verstehen sie sich als Weingut, der reinen Naturwein herstellt, und da hat er gesagt, nein, das nicht. Sie wollen zwar super naturnah arbeiten, aber am Schluss tun sie eben gleich auch einen Weinschwefel beigeben, was ja eigentlich schon so ein bisschen gegen Naturwein spricht. Oder? Aber ich glaube, und das spürt man dann sicher auch, wenn man den Wein trinkt, sie suchen da so ein bisschen einen Mittelweg.
Ja, und jetzt ob all der Geschichte, ich meine, du hast es gerade gesagt, Partnerin von Alex, sie ist Sekundarlehrerin, sie ist Illustratorin, Grafikerin, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Lass uns doch noch schnell die Etiketten anschauen.
Also bei den Etiketten, da sieht man sofort, dass da Grafikerin im Werk ist. Die ist durch und durch grafisch. Typografie ist wunderschön, da stimmt alles. Aber das Bild vor allem, also die Illustration auf dieser Wein-Etikette, ist sehr interessant. Ich habe da ein Schaf, so ein schwarz radiertes Schaf. Das Schaf hat ein paar Ballöhne um den Bauch herumgebunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ballöhne. Und hat so eine alte Flügerkappe an und schwebt so mit diesen Ballöhnen dahin. Optisch sehr ansprechend. Warum jetzt das Schaf und die Ballöhne? Ich weiss nicht, vielleicht hat es etwas mit der Weinlage zu tun, dass es dort ein bisschen windig ist oder so. Also da wird es einen Grund gegeben haben. Und der Wein hat ja auch einen Namen. Der steht da gross drauf. Mathilde heisst der Wein. Und jetzt ist es so, wir haben ja den Wein aufgemacht, weil meistens, bevor wir die Folge aufnehmen, nehmen wir den Schluck einfach, zum zu schauen, ob der Wein in Ordnung ist. Und als wir den ersten Schluck genommen haben, Nagi, da haben wir ja ein paar Fragezeichen im Kopf gehabt.
Ja, also ich habe zuerst mal irgendwie alle Alarmglocken gehört, weil ich dachte, ui, Naturwein.
Da bist ja du immer gerade skeptisch, oder? Obwohl wir ja auch schon gute gehabt haben.
Ja, aber ich finde, ich bewahre mir die Skepsis trotzdem. Aber das Spannende ist, mehrere Schluck habe ich gemerkt, da ist etwas verhalten. Ich glaube, du hast irgendwie gesagt, es ist so ein Zwiespalt zwischen die eine Richtung und die andere, ja, so schwarz und weiß.
Ja, ich habe so gespürt, dass irgendwie ein Teil von dem Wein ist wie so tipptopp, zeigt irgendwie schön, dass der sein kann. Und ein anderer Teil von dem Wein ist so, wie will es mir gätzig machen und sagen, ich bin aber doch nicht ganz so gut irgendwie. Und die Teile, die sind für mich aber so gewesen, dass wie so, du hast nicht können sagen, mit dem Wein ist jetzt etwas schlecht oder der ist durch oder so, überhaupt nicht. Aber quasi die Zweiteilung hat es für mich ein bisschen schwierig gemacht, den richtig zu verorten. Mhm.
Und bei mir jetzt eben ausgelöst, es ist doch nicht ganz Naturwein, weil dann da hat noch anders müssen kommen. Und ich muss einfach sagen, für mich ist wieder klar gewesen, ja, eine gewisse Qualität ist da, und zwar eine Qualität, die es rechtfertigt, dass wir den Wein jetzt genauer anschauen, auch wenn er vielleicht nicht in Topform ist.
Also ich sage es mal so. Was man gespürt hat, ist, der ist gut geschaffen worden grundsätzlich. Was man auch gespürt hat, irgendetwas ist da auch seltsam. Und was macht man, wenn man Fragen hat zu Wein, was ist das Beste, was man machen kann? Man ruft einfach mal dem an, der den Wein gemacht hat.
Genau, das habe ich ja dann gemacht und habe mal gefunden, du Alex, hast du schnell 5 Minuten, ich will einfach verstehen, bevor wir hier über den Wein reden und irgendwie vielleicht noch ein ungerechtfertigtes Urteil ziehen. Der Alex hat uns dann kurz und knapp gesagt, jawohl, minimal schwefeln, halt wirklich nur zum so Grenzen gehen, dass es halt gerade reicht für die Stabilisierung. Dort hätten sie vielleicht ein bisschen zu fest gespart am Schwefel. Das kann passieren, wenn man halt mit dieser Philosophie unterwegs ist. Sie machen aber auch eine Maceration Carbonique, die darauf herausläuft, dass die Maceration versucht, CO2 zu binden und das dann nachher auch zu einer Art Schutzschicht für den Wein wird, um ihn besser zu konservieren.
Und das ist, wenn man einen Schluck von dem Wein nimmt, auch gut spürbar, weil, als ich den ersten Schluck genommen habe, habe ich auf der Zungenspitze so das Gefühl von Kohlensäure gehabt und das ist halt dann der Effekt, der irgendwie entsteht.
Ja, genau. Und das macht ja den Wein dann vielleicht am Anfang auch eher ein bisschen stumpfer in der Wahrnehmung. Also du hast nicht gerade irgendwie ein Mega-Bucke, der dir entgegenkommt, aber das ist normal. Der braucht dann Luft, damit das CO2 weggeht. Das kann man manchmal auch beschleunigen. Ich kenne es von anderen Winzern. Daumen auf die Flaschenöffnung, schütteln, Gas rauslassen und dann fährt sich das schon viel schneller auf verändern.
Das ist aber auch nichts Schlimmes, weil wenn man einem Wein ein bisschen Zeit gibt, verflüchtigt sich das sowieso, oder? Also, das kann jetzt irritieren, wenn man den Effekt nicht kennt, aber das ist etwas, was dann weggeht.
Genau. Und dabei haben wir dann nachher vom Alex erfahren, nein, sie machen wirklich keine Naturwein, weil ich habe dann wirklich explizit darauf angesprochen. Also, sie machen keine Spontanvergärung mit Rebberghefen. Sie haben Reinzuchthefen, die aber biologisch produziert sind. Sie tun minimal schwefeln. Im Keller ist es halt Low Intervention, weil heisst, möglichst kein Eingriff, den Wein selber machen lassen. Es sind Elemente, die Naturweinbereitung hat, aber es wird geschwefelt, es ist Reinzuchthefe drin. Ich glaube, es ist einfach ihre Interpretation von ihrem Weg, wie sie den Wein machen wollen. Und schlussendlich sind wir auch irgendwo zum Schluss gekommen, hey, also ein typischer Tessiner ist das nicht.
Aber den Anspruch haben sie auch nicht. Sie wollen nicht jetzt typischen Tessiner-Wein machen, sie wollen einfach ein bisschen eine Nische füllen. Kann man sich jetzt auch vorstellen, wenn du dein Weingut relativ jung gründest und dann rundum hast du einfach grosse Kapazitäten vom Tessiner Weinbau, dann musst du ein bisschen in eine Nische hineingehen, wo du findest, dort gibt es etwas zu holen. Aber ich glaube, das ist jetzt einfach die Machart von dem Wein. Und ich meine, mit der finde ich, kann man leben. Das kann einem zusagen oder das kann einem auch nicht zusagen. Spannender finde ich es eigentlich, wo der Alex erzählt hat, was in dem Jahr im Weinberg abgegangen ist, oder? Und das ist dann für mich auch so eine typische Winzer-Story. Es gibt einfach manchmal Situationen. Ich meine, Wein ist ein Produkt, ist ein Landwirtschaftsprodukt und Reben sind dem Wetter ausgesetzt, sind Krankheiten ausgesetzt. Und ja, dann kommst du manchmal eine Situation her, wo jetzt musst Entscheidungen fällen und die haben auch der Alex und sein Team haben da müssen eine Entscheidung fällen, weil was ist dort im Rebberg abgegangen?
Ja, sie haben einen falschen Meltdown-Druck gehabt. Das ist etwas so ziemlich Übelste, was du kannst haben bei der Ernte. Mhm. Tag 1 haben sie geerntet, haben das Material angeschaut und dann haben sie einfach gefunden, ja, wir pressen jetzt mal Rosé ohne Einmeischen. Weil dann ist das irgendwie noch handelbar. Tag 2 nach der Ernte haben sie gefunden, okay, das Material kann man einmeischen. Dann hat man auf der einen Seite einen Rosé gehabt, auf der anderen Seite einen klassischen Rotwein. Hat das miteinander verschnitten als Cuvée. Und das ist das, was jetzt auf der Flasche ist.
Genau, also sie sind in einer schwierigen Situation gewesen und das ist jetzt halt auch so typisch Winzer. Du überlegst dir schnell kurz, okay, tu ich jetzt einfach alles kübeln, was wir da produziert haben. Oder gibt es eine Möglichkeit, wenn ich den Wein gleich noch auf Flaschen bringe und den kann verkaufen. Und in dieser Situation sind sie gewesen und sie haben dann eben die Entscheidung getroffen, dass sie einen Teil als Rosé ausbauen und einen Teil klassischer und das nachher verschneiden miteinander und das so auf Flaschen bringen. Und das ist das, der Mix, den wir jetzt in der Flasche haben. Einerseits ihre Philosophie, nicht zu fest intervenieren, auch mit Schwefel und da vielleicht nicht ganz richtige Mess verwischt, plus ein Wein, der noch verschnitten ist, aus einem Traubengut von 2 verschiedenen Tagen in 2 verschiedenen Qualitäten.
Wenn ich den Wein jetzt probiere, ist mein Eindruck, je mehr Luft er bekommt, umso besser wird er. Aber was für mich jetzt eigentlich das Herausragende ist bei dem Wein, der hat eine Leichtigkeit für einen roten. Das ist jetzt wirklich mal etwas, das kannst du einfach so trinken. Ja, du musst nicht gerade irgendwie eine philosophische Abhandlung darüber machen. Es ist völlig okay. Und ich finde es spannend, und das ist auch der Grund, wieso wir sagen, wir machen die Flasche. Man kann sie nicht bashen, weil wir kennen die Geschichte, wir kennen die Informationen dazu. Wir haben sehr ein offenes Gespräch mit dem Alex und ich finde es hochinteressant. Ja, was machst du in einer Notlage? Was machst du dann, wenn es eben nicht optimal läuft? Und ich finde, das Resultat, das man erzielt hat, ist durchaus beachtenswert mit dieser Ausgangslage. Und es zeigt einfach, man muss manchmal über den Tellerrand rausdenken. Und wenn man sich nicht ganz so versucht, an der Tradition zu orientieren, wie das da hier jetzt der Fall ist, weil sie verstehen sich als Boutique. Und er hat ja gesagt, hey, wir liefern an Weinhandlungen, die vielleicht nicht so Mainstream entsprechen, dass sie ihre eigene Nische besetzen, wie du das vorhin gesagt hast, Nelly. Ich finde das hochinteressant. Was macht es bei dir?
Also ich finde das erstens mal toll, weil es zeigt einfach Überlebenswillen, oder? Also jetzt holen wir noch das Beste raus aus einer schwierigen Situation. Ich finde auch, wenn man dort trinkt, die Leichtigkeit, die kommt vielleicht auch von dem Rosé-Anteil ein bisschen her. Das ist jetzt nicht ein wuchtiger Merlot, wie man das vielleicht von anderen Orten kennt. Und ja, ich glaube, die Gefahr von dem Wein ist, man liest so Merlot drauf. Und wenn ich Merlot lese, dann bin ich weit weg von jetzt ein bisschen Naturwein und so, sondern da habe ich Merlot aus Tessin, habe ich halt so ein bisschen das Bild im Kopf. Und ich finde, was man da vielleicht noch ein bisschen machen könnte, man könnte auch, wenn sie über ihre Weine schreiben, vielleicht noch ein bisschen mehr darauf hinweisen, was ist ihre Herangehensweise, damit ich das als Konsument auch einschätzen kann. Weil ich finde, wenn du gute Informationen hast, dann bist du auch nicht enttäuscht. Weil der Wein könnte das Potenzial haben, dass du jetzt eben dem nicht nachgehst, was da war, und dann lässt er vielleicht in dir etwas seltsam zurück. Aber unter dem Strich bin ich eigentlich auch sehr zufrieden mit dem Wein. Also ich, vor allem, wenn ich jetzt weiss, was, welchen Effort dass sie da noch geliefert haben, den noch so auf Flasche überzukommen, muss ich einfach sagen, Chapeau, gut geschafft. Also jetzt haben wir versucht, den Wein ein bisschen einzuordnen. Wie schmeckt denn der überhaupt? Was löst er jetzt bei dir aus, wenn du einen Schluck nimmst?
Er ist absolut leichtfüßig. Er hat gar nichts Schweres. Er hat so etwas Rotbeeriges. Etwas, weißt du, so frische Frühlingsfrüchte, so Erdbeerig, Rieseli, so diese Geschichten. Nichts Kompliziertes. Kann man sogar gut gekühlt trinken. Sie geben da auf der Webseite 18 Grad, ideale Trinktemperatur. Ich kann mir vorstellen, da könnte sogar noch ein bisschen kühler getrunken werden mit dem Rosé-Verschnitt. Weil Rosé auch kühl noch gut Aroma transportiert. Das müssen wir dann ausprobieren. Aber ich finde das eine tipptoppe Sache. Er ist nicht überlang, macht aber trotzdem Bock so ein bisschen auf den nächsten Schluck. Mich würde natürlich wundern, wie so eine Mathilde aussieht, wenn sie wirklich unter perfekten Bedingungen können gemacht werden.
Ja, das kann man glaube ich schon sagen. Das Potenzial spürt man da ein bisschen raus. Ich muss auch ehrlich sagen, je länger das offen ist, desto mehr verschwindet so ein bisschen der irritierende Anteil. Also ich glaube auch noch sehr wichtig, dass man dem eine gewisse Zeit gibt. Für mich ist der Wein aber auch ein Rollercoaster im Sinn von, ich habe vorher mal zwischendurch ein Glas genommen und dann ist er wieder wie so, wie er kurz vor dem Zusammenbrechen wäre, oder? Also du merkst wirklich, der Wein, der arbeitet auch dann noch ein bisschen weiter im Glas und durch die halt ungenügende Schwefelung kann es immer noch wieder das Gefühl geben, dass er jetzt gerade wieder nachlässt und dann nimmt man später wieder einen Schluck und dann ist er wieder da.
Aber ich glaube, das ist normal. Also weißt, wir müssen schon bewusst sein, Wein ist etwas Lebendiges. Es ist ein Nahrungsmittel, es interagiert mit Luft. Ich würde das nicht alles nur auf den Schwefel zurückführen, sondern das finde ich, das gehört dazu. Ich habe eigentlich das Gefühl, doch, die Flasche hat eine gewisse Linie, die ist verfolgbar. Da gibt es irgendwie eben die Ausreißer, die du jetzt gerade erwähnt hast, so nach links, nach rechts. Aber eigentlich die Handschrift, die ist klar. Die Absicht, wenn man sich mit dem Alex unterhalten hat, wird verständlich. Es ist eine stimmige Flasche, die jetzt halt mal ein Problem gehabt hat, aber das macht es spannend für die Geschichte, die wir dir jetzt gerade erzählen.
Ja, wenn ihr das einmal probieren wollt, wir können nur empfehlen, geht dort mal aufs Weingut vorbei. Man kann dort auch übernachten. Es hat ein Airbnb-Zimmer, das man dort anmieten kann, in dem alten Männerkloster, wo das ja mal war. Und die Gegend, wie wir gehört haben, ist auch sehr schön. Der einzige Nachteil, den hast du ja so sanft schon angesprochen, wenn man als Deutschschweizer runtergeht, wird man dort nicht der einzige Deutschschweizer in dem Dorf sein.
So ungefähr.
Aber am Schluss ist der Tessiner auch froh, wenn der Deutschschweizer ein bisschen mehr trinkt. Wunderbar. Bei dem werden wir es belassen. Wie ihr wisst, kann man uns auf verschiedenen Kanälen folgen. Zum Beispiel gibt es unseren Newsletter www.dieweinberater.ch/Newsletter. Da geben wir auch immer noch ein bisschen Hintergrundinformationen zu jeder Folge. Darum lohnt es sich dann einfach noch so als Ergänzung zu lesen. Man kann uns auf Instagram folgen. Auch dort findet man uns unter dieweinberater. Und wenn ihr jetzt findet, hey, die Weinbrater, die trinken ja nicht nur Wein und lassen es sich gut gehen, sondern eben, die machen ab und zu einmal noch ein Telefon, die recherchieren, die betreiben einen gewissen Aufwand, die investieren sogar so ein bisschen in die Folgen. Da kann man uns auch mit einem kleinen Trinkgeld unterstützen. Wir sind immer froh, wenn wir auf die Unterstützung erzählen. Wir haben doch auch ein paar Kosten an Abos, die wir zahlen müssen, um den Podcast auch zu verbreiten. Und wenn euch das interessiert, geht doch mal auf www.dieweinberater.ch/Trinkgeld. Wunderbar, dann kann ich nichts mehr dazufügen. Wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen und tschüss, Nagi.
Ciao, Nelly.